Samstagsuni im Sommersemester 2013. Neue Wege in der Medizin. Dritter Vortrag. Professor Dr. Antje Aschendorf. Aktuelle Forschungsergebnisse zur Hörrehabilitation bei einseitiger und beidseitiger Taubheit.
Mit dem zweiten hört man besser. Mein Thema, mit dem ich Ihren Samstagvormittag heute etwas, sagen wir, erhellen möchte. Ich bedanke mich für die einführenden Worte und für die Möglichkeit, heute zu Ihnen zu sprechen und Ihnen aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema Hörrehabilitation bei einseitiger und beidseitiger Taubheit präsentieren zu dürfen. Ich darf mich kurz ein bisschen vorstellen. Ich bin die Leitung vom Implantzentrum, bin Oberärztin an der Hals-Nasen-Ohren-Klinik hier in der Uni in Freiburg und wir betreuen am Implantzentrum nicht nur Patienten mit Hörgeräten, sondern auch mit Cochlea-Implantaten, darauf kommen wir später, mit Hirnstamm-Implantaten, mit implantierbaren Hörgeräten. Wir betreuen die Rehabilitation und auch die Langzeitnachsorge. Wir betreuen mittlerweile weit über 2.500 Cochlea-Implant-Patienten, das ist sehr viel. Damit sind wir eins der größten Zentren Deutschlands. Und jedes Jahr kommen etwa 250 Patienten dazu. Die Hälfte Kinder, die Hälfte Erwachsene. Und Sie wissen alle, wir haben eine sehr gute medizinische Versorgung in Deutschland. Diese Patienten bleiben unsere Patienten. Die verschwinden nicht und sind weg, sondern sie kumulieren, es werden immer mehr, sie kommen immer wieder, weil wir eben auch für die Langzeitbetreuung zuständig sind. Wir sind Kompetenzzentrum für Baden-Württemberg, für diesen Bereich. Und wir haben ein sehr großes interdisziplinäres Team mittlerweile. Und da sind nicht nur HNO-Ärzte drin, sondern genauso auch Audiologen, Logopäden, Linguistiker, Psychologen, Musiktherapeuten, Techniker und so weiter. Und wir sind zusätzlich seit letztem Jahr zertifiziert, entsprechend den Voraussetzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. Damit sind wir an der Uniklinik in Freiburg letztlich die einzige Abteilung zugelassen zur Rehabilitation. Um Ihnen das Thema so ein bisschen näher zu bringen, müssen wir uns auch beschäftigen mit den Grundlagen des Hörens. Was ist denn Hören überhaupt? Hören ist ein Sinn. Und wie funktioniert das? Schall wird aufgenommen von der Ohrmuschel, über den Gehörgang weitergeleitet, über die Gehörknöchelkette des Mittelohres sogar verstärkt und gelangt dann ans Innenohr. Schall in Luft ist eine mechanische Bewegung. Dieser Schall, der weitergetragen wird im Mittelohr, wird mechanisch weitergetragen durch die Gehörknöchelkette, die hier skizziert ist. Also der Schall kommt durch den Gehörgang aufs Trommelfell, dann über die Gehörknöchelkette und gelangt nun hier in die sogenannte Cochlea, die Hörschnecke. Und in der Hörschnecke wiederum werden Flüssigkeiten angeregt zur Bewegung. Es ist wieder reine Mechanik. Was passiert nun in der Hörschnecke? In der Hörschnecke sind feine Membranen aufgebaut und innerhalb dieser sind kleine, feine Sinneszellen, die sogenannten Haarzellen. Und nun passiert etwas ganz Erstaunliches. Es geht von der Mechanik in die Elektrik. Die Sinneszellen werden abgeknickt und sie geben einen feinen Strom ab an den Hörnerven. Wir haben also die Umwandlung von mechanischem Schall, der sogar verstärkt wird, nun auf elektrische Übertragung. Das ist der normale Weg des Hörens. Und wie ich gerade sagte, sind die Haarzellen im Innenohr, diese sehr feinen Sinneszellen, essentiell dafür. Das sind die Dinge, mit denen wir eigentlich hören. Und Sie sehen, das sind rastermikroskopische Aufnahmen von inneren und äußeren Haarzellen des Innenohres, hier stehen die wie die kleinen Zinnsoldaten nebeneinander und warten darauf, sozusagen in einer solchen Flüssigkeitswelle abgeknickt zu werden. Und das ist der adäquate Reiz. Haarzellen sind aber nicht nur da, einfach Schall aufzunehmen. Sie haben etwas, was Besonderes ist. Sie haben eine Verstärkerfunktion. Warum brauchen wir die? Die brauchen wir, um scharf zu hören. Es ist nicht nur so, dass im Prinzip, dass diese ganzen Flüssigkeiten sich bewegen und dann wird irgendwie mal irgendeine Haarzelle abgeknickt, sondern wenn der richtige Ton kommt, die richtige Frequenz kommt, dann reagiert sie auch noch mit und verstärkt das Ganze. Und das bedeutet, dass wir dann plötzlich sehr fokussiert, ganz klar einen Ton hören können. Um das Ihnen zu zeigen und zu verdeutlichen, habe ich Ihnen ein Video gemacht. Jetzt hoffen wir mal, dass der Ton läuft. Das ist eine isolierte Haarzelle, dieses feine Teil hier in der Mitte. Und jetzt kommt gleich eine Stimme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Das Problem ist, Bill Haley, genau, warum ist Bill Haley zuständig für unser gutes Hören? Das Problem ist, das macht sie bei Ihnen, das macht sie bei mir, das macht sie auch beim Schwerhörigen. Genauso gut, wie sie es beim Normalhörigen macht. Das bedeutet, jemand, der schlecht hört, sagt, komm, sprich mal ein bisschen lauter und deutlicher mit mir, ich verstehe dich so schlecht. Dann tut man das und spricht laut und deutlich. Dann sagt der Schwerhörige, also, hallo, ich bin nicht taub, du musst mich nicht so anbrüllen. Warum? Die Haarzelle hat genauso reagiert, auch die doch da sind, reagieren genauso, verstärken genauso wie beim Normalhörenden. Und plötzlich ist es zu laut. Der Bereich von ich höre und verstehe, es ist mir zu laut, dieser Bereich zwischen diesen beiden Punkten ist beim Schwerhörigen eng geworden. Und er erklärt viele Probleme, die Schwerhörige haben, sei es ohne Hörgerät oder mit Gehörgerät. Und vor allem in der Situation, wenn tatsächlich eine Schwerhörigkeit aufgetreten ist. Wie kommt es jetzt dazu? Warum wird man denn schwerhörig? Warum ich? Warum nicht die anderen? Es gibt viele verschiedene Ursachen. Sie haben das gerade schon angedeutet, warum es zu einer Schwerhörigkeit kommen kann. Und das ist hier wieder ein Beispielsbild. Das sind wieder unsere feinen, mikroskopisch feinen Haarzellen und die machen sozusagen die Grätsche. Die sind ausgefallen. Die können sich nicht mehr regenerieren. Leider sind wir keine Hühner. Hühner können tatsächlich ihre Haarzellen regenerieren. Wir, der Mensch, wir können es leider nicht mehr. Häufig ist es so, dass nicht einfach eine Schwerhörigkeit da ist, sondern gerade für Erwachsene Schwerhörigkeit zunehmend ist. Es wird schlechter. Wir sprechen von einer progredienten Schwerhörigkeit, zunehmende Schwerhörigkeit. Ist da eine kausale Therapie heute möglich? Leider noch nicht. Es gibt viele Versuche eben, ich habe ja gesagt, die Hühner können regenerieren, also sagt man, wir müssen doch Wachstumsfaktoren finden, spezielle molekularbiologische Medikamente, die dazu dienen, das Hören wiederherzustellen. Das klappt zum Teil schon mal im Tierversuch, aber für den Menschen ist das eine Therapieform, die noch lange und weit weg ist, genauso wie eine genetische Therapie. Und welche Ursachen kommen jetzt dazu? Ja, Genetik ist ein Punkt. Wenn die Uroma schwerhörig war und die Oma war auch schwerhörig, dann haben sie auch eine Chance, dass sie auch schwerhörig werden, weil es eine familiäre Schwerhörigkeit sein kann. Andere Ursachen können sein ototoxische Medikamente, das heißt Medikamente, die das Ohr vergiften. Und da gibt es eine ganze Latte, ganz, ganz, ganz viele Medikamente. Nicht zuletzt beispielsweise ausschwemmende, harntreibende Medikamente können das tun, sogenannte Diuretika. Spezielle, selten verwendete Antibiotika, die man bei extrem schweren Entzündungen oder Infektionen einsetzen kann. Aber genauso auch Chemotherapeutika, wenn Sie also einen Tumor, einen Krebs haben und dieser Krebs mit Medikamenten behandelt wird, eine sogenannte Chemotherapie, kann das auch das Ohr schädigen. Und nicht zuletzt Lärm. Lärm ist ebenso ein wichtiger Punkt, der auf Dauer und ab einer gewissen Lautstärke das Ohr schädigen kann. Was ist wichtig, wenn Sie schwerhörig sind? Sie sollen zusätzliche Schäden vermeiden. Sie sollen eben nicht zum Schießstand gehen und sagen, ich muss jetzt das Schießen üben. Das ist zu laut und macht Impulsschäden am Ohr, die nicht mehr weggehen. Jugendliche sollen eben nicht den MP3-Player volle Pulle aufdrehen und sich dem Lärm nicht nur mit dem MP3-Player, sondern jedes Wochenende nachts aussetzen. Menschen, die im Lärm arbeiten, sollen Gehörschutz verwenden, um zusätzliche Schäden zu vermeiden. Kommt es zu einer Schwerhörigkeit, ist eine Hörgeräteversorgung durchaus indiziert. Und wenn, ist es sinnvoll, dieses frühzeitig zu tun, weil Sie das Hören mit einem Hörgerät trainieren müssen. Eine ganz häufige Frage ist Altersschwerhörigkeit und Schwerhörigkeit im Alter. Das ist eine Brille. Wer von Ihnen trägt denn eigentlich alles eine Brille? Sehen Sie, Das ist ja fast schon, ich meine, sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Warum ist das so? Wir werden alle alterssichtig, haben alle eine sogenannte Altersfehlsichtigkeit. Wir brauchen irgendwann alle eine Brille zum Lesen, weil es nicht mehr scharf ist. Warum ist das so? Weil die Augenlinse tatsächlich mechanisch altert und nicht mehr so schön elastisch ist und sich nicht mehr so schön verformen kann. Dann kann sie sich auf diese Dinge nicht mehr so einstellen und dann brauchen sie die Brille. Das heißt, letzten Endes braucht irgendwann jeder von uns eine Brille. Aber werden wir auch alle schwerhörig? Es ist zwar die Frage der Summe der Schäden im ganzen Leben auf der einen Seite, aber altert das System Ohr? Das heißt, altert die Mechanik im Mittelohr, die ich Ihnen gezeigt habe? Keineswegs. Sie werden nicht automatisch schwerhörig. Man kann heute davon ausgehen, dass 10-15% der etwa 80-Jährigen sogar komplett normal hören. Aber 90-85% eben nicht. Weil es verschiedenste Ursachen gibt, die das Innenohr geschädigt haben im Laufe eines langen Lebens. Und da sind die ganzen Ursachen, spielen da eine Rolle, von denen ich eben gesprochen habe. Wenn wir Patienten sehen in unserer Ambulanz, in der HNO-Klinik, dann ist es natürlich auch immer die Frage, was könnte denn so dahinter stecken und was ist meine wichtigste Differentialdiagnose? Was muss ich ausschließen, wenn ich jemanden insbesondere mit einem asymmetrischen Gehör, also ein Ohr ist besser als das andere, untersuche? Es gibt so ein paar spezifische Dinge, die man wissen sollte. Hörsturz, also die akut einsetzende Hörverschlechterung auf einem Ohr. Wissen wir, wo es herkommt? Immer noch nicht. Wir vermuten durch Blutungsstörungen, Virusinfekte, haben wir alles schon mal gehört. Weiß man es genau? Nein. Man wird mit behandeln mit Infusionstherapien und wenn es einmal auftritt, ist die Prognose gut. Tritt es mehrfach auf, ist es eher ungünstig. Progrediente Schwerhörigkeit hatten wir schon angesprochen. Morbus Menier geistert ja auch immer so durch den Hinterkopf, hat man vielleicht schon mal gehört. Ist eine Innenohrerkrankung, die zu einem immer wieder auftretenden Schwindel und Hörminderung wie ein Hörsturz und Ohrgeräuschen führt. Immer wieder. Mehrfach die Woche, zweimal im Monat, fünfmal im Jahr. Und das ist ein Riesenhandicap. Wenn Sie Drehschwindel haben, können Sie nicht mehr Auto fahren, sind arbeitsunfähig. Das ist aber eine spezielle Erkrankung des Innenohres, die man auch mit Medikamenten speziell behandeln kann. Und nicht zuletzt, wenn auch sehr selten, das Akustikusneurinom als Ursache genau dieser ganzen Symptome kann das alles machen. Deswegen ist es oft genug so, dass Sie heutzutage nicht nur einen Hörtest bekommen, sondern dass man so mit Elektroden Hirnströme ableitet, um zu sagen, ist da irgendwas am Hörnerven? Oder im Zweifel dann hier ein Kernspintomogramm anfertigt und hier sieht man einen kleinen Tumor direkt am Hörnerven gelegen, der drückt da drauf und man kann diese Symptome alle verursachen. Darüber müssen wir uns klar sein, wenn wir also Patienten mit einer Schwerhörigkeit sehen und behandeln und therapieren wollen. Wir dürfen die Augen nicht verschließen, sondern müssen sagen, könnte da noch was anderes dahinter stecken. Die nächste Frage ist, wenn wir jetzt jemanden haben, der schwerhörig ist, dann hat jemand, der normal hört, ich hoffe, Sie da oben zum Beispiel hören ganz normal, ja, wunderbar, dann hat man ganz oft keine Vorstellung, wie sich das dann anhört, wenn jemand schwerhörig ist. Was hat denn der für ein Problem? Was muss ich mir denn vorstellen, wenn ich schwerhörig bin? Das hier, was ich Ihnen mitgebracht habe, hier auf dem Dia, das ist ein Audiogramm, wie Sie es vielleicht schon mal in einer Praxis gesehen haben. Tiefe Töne werden links aufgetragen, die hohen Töne dann auf der rechten Seite. Die Nulllinie ist sozusagen das Normalgehör. Und hier ist der Hörverlust in dB angegeben, in Dezibel. Das heißt, je weiter die Kurve nach hier unten kommt, desto schlechter ist das Hörvermögen. Und jetzt ist die Frage, wie hört sich das nun an? Ich habe Ihnen einen Satz mitgebracht, jetzt erstmal für jemanden, der normal hört. Und wir wollen mal gucken, ob das klappt.
Manche Erfindungen haben die Menschheit tatsächlich weitergebracht. Die Dinge, die das Zusammenleben erleichtern und echte Kommunikation unterstützen.
Eine saubere, klare Sprache, wir haben das, glaube ich, einigermaßen hören können. Sind Sie schwerhörig oder normalhörend? Sind Sie schwerhörig oder normalhörend? Sie sind schwerhörig. Das heißt, das ist jetzt ein kleines Dia für diejenigen, die jetzt im Moment, Gott sei Dank, normal hören. Aber das kann ich nachvollziehen. Jetzt stellen wir uns jemanden vor, der hört hohe Töne etwas schlechter. Was dann noch auffällt auf diesem Dia, ist so ein gelber Bereich, das ist die sogenannte Sprachbanane. Da sind so Buchstaben drin. Das können Sie vielleicht gerade noch so sehen. Dieser Bereich des Hörens ist entscheidend für die Sprachverstehen. Während hier beispielsweise die Vokale sind im Tieffrequenten, also bei den tiefen Tönen, A, E, O, alles tief, haben wir hier Knack- und Zischlaute und Konsonanten. Okay, wenn ich jetzt also jemanden habe, der ein bisschen schwerhörig ist, Sie sehen das hier eingetragen, dann fehlt so ein bisschen von der Banane. Aber eigentlich ist er noch ziemlich gut da. Ich weiß, dass Sie das jetzt noch schlechter verstehen.
Welche Erfindungen haben die Menschheit tatsächlich weitergebracht?
Was ist Ihnen aufgefallen? Für diejenigen, die normal hören, was ist Ihnen aufgefallen? Haben Sie irgendwas bemerkt, einen Unterschied? Es war verschwommener. Nuscheliger. Ich weiß, dass Sie es nicht verstanden haben. Es wurde gesagt, es klingt verschwommener. Es hallt so. Es wurde auch gesagt, es klingt dunkel, nuschelig. Das ist genau der Effekt und das ist genau der Effekt, den viele Schwerhörige beschreiben, wenn sie sagen, wie höre ich denn jetzt, wenn ich schwerhörig bin? Wir machen das Ganze noch schlimmer. Jetzt wird noch schlechter gehört und Sie sehen, es fehlt noch mehr von der Banane. Super. Und jetzt machen wir es. Das ist jemand, der so schlecht hört, dass er nicht nur ein Hörgerät braucht, sondern im Grenzbereich ist, dass er eigentlich schon fast ein Implantat braucht. Darauf kommen wir gleich. Da ist es nur noch, da hört man noch. Man versteht aber nicht mehr. Das ist der entscheidende Punkt. Sie hören, aber Sie verstehen nicht mehr. Der helle Ton, ja, der ist dann aber so leise, dass Sie ihn auch nicht mehr hören. Der Trick ist eigentlich, dass wir die hellen Töne alle rausgenommen haben und runtergeregelt haben und nur die tiefen und mittleren rausgenommen haben. Genau. Ich spreche natürlich etwas höher. Dankeschön. Genau. Es ist aber schwierig, aber ich kann es bei Gelegenheit mal anbringen, vorsichtig. Ausgezeichnet. Also für diejenigen, die normal hören, wir haben jetzt ein bisschen eine Vorstellung, wie sich das anhört und das ist nicht lustig. Wenn Sie sich dann noch vorstellen, Sie haben ein bisschen Nebengeräusche, dann wird Verstehen noch schwieriger. Sie können ja etwa Folgendes tun. Halten Sie sich doch mal die Ohren zu. Ganz leicht. Sie haben jetzt eine Schwerhörigkeit von 30 dB, 40 dB, mehr nicht. Und trotzdem wird es jetzt schon schwierig und es wird dumpf, mir zu folgen und mich zu verstehen. Das ist ein einfacher Test, wo Sie selbst eine wirklich nur geringe Schwerhörigkeit einmal simulieren können. Und nun kommen Hörgeräte ins Spiel. Was sind denn überhaupt eigentlich Hörgeräte? Die sind ja heute ganz schick. Guck mal, die sind ganz klein mit so einem kleinen Schirmchen, das man ins Ohr steckt. Oder sie gehören gerade nur in den Gehörgang. Es gibt auch noch die größeren, wenn man also nun sehr schwerhöriger sein sollte. Ein Hörgerät ist ein Verstärker. Nicht mehr. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, Hören unterscheidet sich in seinem Ablauf in zwei Dinge. Mechanik, Elektrik. Und Hörgeräte sind im Bereich Mechanik. Das, was da ist, wird verstärkt. So ganz grob gesagt erstmal. Also eigentlich haben Sie nur ein Mikrofon außen, einen Rechner und einen Lautsprecher im Gehörgang, der hoffentlich intelligent ist. Das heißt, Nutzschall, das, was Sie hören möchten oder sollen, wird verstärkt, Störlärm wird reduziert. Mit der Entwicklung der Digitaltechnik, Computer, ist es möglich geworden, dass Hörgeräte heute, das muss man ganz klar sagen, sehr viel besser geworden sind. dass sie es zu einem gewissen Teil schaffen, Störlärm zu reduzieren, dass die Mikrofone, die eingebaut sind, nicht nur alles aufnehmen um uns herum, sondern gerichtet nur dort aufnehmen, wo ich hingucke. Das ist ein Richtmikrofon. Und das, was dahin an der Seite ist, kommt zwar an, aber wird reduziert in der Lautstärke. Und was ist wichtig, wie ich vorhin schon sagte, wenn es soweit kommt, dass Ihr Ohrenarzt Ihnen sagt, weißt du, jetzt ist das so mal so weit, so ist es halt mit der Schwerhörigkeit, wir können da nichts machen, aber jetzt mal ganz ehrlich, sollst Hörgeräte tragen. Was sagen die meisten Patienten? Nicht mit mir. Also, wie ist denn das mit der Hörgeräteversorgung heutzutage? Es hat sich durchgesetzt, nicht nur ein Gehörgerät, sondern zwei Gehörgeräte. Warum das so ist, darüber sprechen wir auch gleich nochmal, über beidohriges Hören. Dennoch, viele Schwerhörige sagen im 1:1 Gespräch, wieso? Ich verstehe Sie doch noch gut. Das ist richtig. Dann haben Sie eine direkte Kommunikation, Sie können mich sehen, direkt, Sie sehen mein Lippenbild. Sie haben kein Störlärm drumherum, das ist vielleicht sogar in der Praxis vom HNO-Arzt und sagen, der hat auch einen totalen Knall, ich verstehe ihn gut. Und zu Hause, Ihre Frau, verstehen Sie auch gut, mindestens solange sie sie anschaut und direkt mit Ihnen spricht. Wenn die allerdings aus der Küche ruft, Schatz, bring doch mal die Wäsche in den Keller, dann ist das schon zu viel, das funktioniert dann nicht mehr, weil das kann man nicht mehr verstehen. Das Hören ist so eingeschränkt, Nebengeräusche sind vorhanden, ein Verständnis ist nicht da. Dennoch, wir haben als HNO-Ärzte unsere Schwierigkeiten, quasi Hörgeräte an den Mann, an die Frau zu bringen, weil man im 1:1 Gespräch noch relativ gut mitkommt. Und um Ihnen einfach klar zu machen, wie schwierig es teilweise ist, mein eigener Vater ist schwerhörig. Der hat so eine mittelgradige Hochtonschwerhörigkeit. Ich finde das ja ganz lustig, wenn er was nicht richtig versteht. Aber ich sehe ihn relativ selten und am Telefon ist ja auch kein Problem. Für meine Mutter ist es eine Katastrophe. Und ich habe dann an meinen eigenen Vater circa 5 Jahre hingeredet. Und er hat tatsächlich seit letztem Jahr Hörgeräte. Auch das war eine schwere Geburt. Und er ist jetzt 83. So lange hat es gedauert, um ihn zu überzeugen, jetzt reicht's nicht mehr. Und er hat dann aber selber gemerkt, vor allem in der Unterhaltung mit Freunden, wenn mehrere da sind, dass es ihm doch leichter fällt mit Hörgerät als ohne Hörgerät. Für diejenigen, die sich das nicht ganz gut vorstellen können, wie schwierig so eine Situation ist für die Umgebung, für die Partner, für die Partnerin, für die Familie, für die Freunde, sei ein Buch zu empfehlen, das heißt Der weiße Neger Wumbaba. Das passiert, wenn man folgenden Satz nicht gut hören kann. Der weiße Nebel wunderbar. Dieses Buch ist also wirklich ganz entzückend und zeigt so ein bisschen, was passieren kann, wenn man bei Schwerhörigkeit Sprache schlecht versteht. Also, zusammenfassend, Hörgeräte ja, es gibt moderne Hörgeräte, gleichen die alles aus? Nein, aber sie machen es besser. Und das Schicksal sieht so aus. Dann haben wir die Hörgeräte und nun landen sie im Nachtschrank. Wie kommt es dazu? Denken Sie wieder zurück an unsere tanzende Haarzelle. Im täglichen Leben ist es oft so, das muss man ganz klar sagen, wird nicht genug trainiert. Wir haben uns nicht genug daran gewöhnt, mit Hörgeräten zu verstehen. Und die Haarzelle funktioniert ja, oder die restlichen Haarzellen funktionieren ja immer noch. Das heißt, wenn es laut wird, wird es zu laut. Und oft genug sind Hörgeräte nicht optimal eingestellt für die Bedürfnisse des Einzelnen. Sie können also nicht, auch das haben wir alles schon erlebt, vom Cousin Otto das Hörgerät nehmen und sagen, der braucht das nicht mehr, weil der liegt ja jetzt im Krankenhaus, ich nehme jetzt mal sein Hörgerät und fertig. Das funktioniert nicht, weil er einen anderen Typ Schwerhörigkeit hat, weil es individuell auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden muss. Deswegen sollten Sie versuchen, wenn Sie Hörgeräte tragen, dieses Schicksal zu vermeiden. Es gibt durchaus Menschen, Die können Hörgeräte nicht tragen, weil sie ständig eine Entzündung im äußeren Gehörgang haben. Ständig müssen sie tropfen, ständig müssen sie zum HNO-Arzt. Oder sie hatten Operationen und für diese gibt es heute, ich möchte es einfach auch mal erwähnen, auch einsetzbare, implantierbare Hörgeräte. Und diese Hörgeräte setzen wieder an der Mechanik an. Die haben alle eine ähnliche Idee dahinter. Sie haben einen implantierten Teil, sie haben zum Teil einen äußeren Prozessor, der enthält die Batterien, das Mikrofon und sendet die Information an den implantierten Teil. Und hier an der gehörgängigen Kette sitzt so ein kleines Tönchen, was sich bewegt und den Schall weitergibt durch Bewegung. Also wir sind im Mechanikbereich. Oder es ist so ein kleiner, hier so ein kleines Metallteil, das funktioniert piezoelektrisch und setzt die gehörgängige Kette in Vibration. Alles mechanisch. Das Ganze ist relativ teuer, es braucht eine Operation und man muss eventuell die Krankenkasse fragen, ob sie die Kosten dafür übernimmt. Aber es gibt eben Situationen für Menschen mit Schwerhörigkeiten, bei denen etwas derartiges, ein normales Hörgerät nicht möglich ist und bei denen etwas derartiges, also ein implantierbares Hörgerät genutzt werden muss. Es gibt auch noch andere, die funktionieren wieder mit der Mechanik. Das sind die Knochenleitungshörgeräte, von denen haben Sie schon mal gehört. Also ein Onkel von mir, ich kann mich gut erinnern, Onkel Karl hatte auch so eine komische Brille, die hinten so ein dickes Ding dran hatte. Das waren die Hörgeräte in der Brille. Es war eine sogenannte Hörbrille. Und mit Druck wurde die Information über den Knochen übertragen. Und das kann man sich auch heute zunutze machen, indem man sogenannte knochenverankerte Hörgeräte benutzt, die wieder außen getragen, das sieht dann so aus, außen getragen hier ein Hörgerät haben und das ist verankert an einer im Knochen sitzenden Schraube. Das ist natürlich schon ziemlich schrecklich unelegant. Wer will schon eine Schraube im Kopf haben? Ha. Aber der Gag ist einfach, es funktioniert über die Schallweiterleitung über den Knochen und wenn es hier nicht funktioniert, kann damit direkt die Hörschnecke stimuliert werden. Es gibt Situationen, wo wir das heute auch noch einsetzen. Eine neuere Entwicklung ist wieder so ein halb implantierbares Hörgerät, das den Vibrator, den kleinen Motor reingesetzt hat. Das außen wieder so einen kleinen Prozessor hat, der wird hier im Haar getragen und hier drinnen implantiert ist ein Implantat mit einem kleinen Vibrator, der hier in den Knochen eingesetzt wird, hinter dem Ohr. Das ist elegant, weil die Haut komplett geschlossen ist, weil es kein Risiko mehr für Infektionen gibt an irgendeiner Schraube. So eine ganz neue Entwicklung und das ist etwas, was ich, wenn es um Knochenleitungshörgeräte geht, tatsächlich sehr schick finde und wo ich glaube, dass es auch Zukunft hat. Und was tun wir nun, wenn Hörgeräte nicht mehr ausreichen? Hörgeräte, die die Mechanik herstellen, mechanisch powern, verstärken, das reicht nicht mehr. Es reicht nicht mehr, ich verstehe nichts mehr. Dann gibt es heutzutage Cochlea-Implantate. Diese Implantate werden wiederum in einer Operation eingesetzt, hier. Und Sie sehen in der Hörschnecke einen kleinen Draht, das sind verschiedene Elektroden von verschiedenen Herstellern in der Hörschnecke drin. Und hier außen wieder ein kleiner, sieht aus wie ein Hörgerät, ein etwas größeres Hörgerät und dann hier wieder so eine sogenannte Spule, die die Information, aber auch den Strom überträgt ans Implantat und dann wird zielgerichtet am Hörnerven elektrisch stimuliert. Das heißt, wir überspringen die kranken Haarzellen, wir überspringen die Mechanik des Mittelohres, wir gehen direkt an den Hörnerven. Das ist der Trick, wie ein Implantat, ein Cochlea-Implantat, also ein Hörschneckenimplantat, funktioniert. Das zeigt Ihnen einmal, wie das dann in der Hörschnecke aussieht. Das heißt, wenn jetzt Strom kommt, dann sehen Sie hier, es wird an verschiedenen Stellen im Innenohr sehr schnell nacheinander elektrisch gereizt und damit wird eine Information an den Hörnerven weitergegeben. Wer kann denn das nun kriegen, so ein Implantat? Und wann machen wir denn das sowas hier in Freiburg? Bei Kindern und Erwachsenen, habe ich gesagt. Und wie alt sollten die Patienten sein? Wenn wir bedenken, dass für Deutschland gelten kann, dass pro 1000 Neugeborene zwei davon hochgradig schwerhörig oder taub sind. Weitere Kinder im Laufe des Lebens ertauben. Dann kommen die Erwachsenen, die schwerhörig werden und ebenfalls hochgradig oder taub werden. Dann haben wir also einen riesen Pool an Patienten. Und heutzutage muss man sagen, früher hat man gesagt, Kinder müssen mindestens 2 Jahre alt werden, damit sie groß genug sind und damit man wirklich weiß, dass sie schwerhörig sind. Heutzutage mit moderner Technik, aber auch mit den Möglichkeiten des neugeborenen Hörscreenings, das ist Gesetz für alle, haben wir eine Diagnose sehr früh. Wir können im Alter von 4 bis 6 Monaten Hörgeräte ausprobieren. Wir können eine Diagnose stellen, eine Empfehlung aussprechen und operieren im Alter um 12 Monaten. Das geht aus chirurgischer, aber auch aus anästhesiologischer Sicht. Sie brauchen dafür allerdings spezialisierte Zentren. Meine jüngste Patientin musste operiert werden aufgrund einer Taubheit beidseits nach einer Hirnhautentzündung. Sie ertaubt, hat es gut überstanden, aber war auf beiden Seiten nun plötzlich taub. Und sie war 123 Tage alt, das sind 4 Monate. Also für Kinder letztlich keine wirkliche untere Grenze, wenn wir Kinder mit einer angeborenen Schwerhörigkeit haben. Und die müssen ja nicht wieder hören im Regelfall, die müssen hören lernen. Die müssen sprechen lernen, die müssen verstehen lernen. Dann hat das was mit Reifung und Bahnung im Gehirn zu tun. Und dann müssen wir einfach früh dran sein. Aber wie ist es mit dem alten Menschen? Sie wissen alle, es gibt den demografischen Wandel in Deutschland. Das heißt, die Anzahl älterer Menschen verändert sich. Das ist hier ein Beispiel für Baden-Württemberg. Einmal auf der linken Seite für das Jahr 2000, rechts für 2025. Und da muss man sich nur anschauen, was sozusagen mit diesem Bauch hier passiert, der wandert hoch. Hier haben wir also einen Riesenanteil von Menschen, die 60 und 70 Jahre alt sind und immer älter werden. Die Lebenserwartung steigt, unsere medizinische Versorgung ist gut. Ein Kind, das jetzt geboren wird, hat doch eine Lebenserwartung von 80, 85 und 90 und mehr Jahren. Also haben wir auch in Zukunft mehr Ältere. Würde er ein Implantat bekommen, wenn er es dann bräuchte? Den kennen Sie, ne? Ja, kennt jeder. Er ist Jahrgang 18. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Alter für Industrienationen als der Bereich 60 plus. Ist auch für mich jetzt auch nicht mehr so ultra weit weg, ne? Ein bisschen schummerig. Also 60 plus ist Alter. Und was sagen die medizinischen Gesellschaften? Das ist keine Kontraindikation. Alter spricht nicht dagegen, dass sie hören dürfen. Klar ist es die Motivation, die eine Frage stellt. Manchmal ist es so, dass Leute ein biologisch deutlich jüngeres Alter haben. Ich meine, wenn ich mir Helmut Schmidt angucke, dann ist der trotz Rauchen und trotz eines ungesunden Lebenswandels geistig fit, biologisch letztlich deutlich jünger. Das wäre jemand, wo man sagt, klar kriegt er ein Implantat. Meine älteste Patientin war 93 und sie macht es gut. Und dann haben wir mal geguckt, das ist so eine kleine Grafik, wenn Sie mal schauen möchten, gibt es denn einen Unterschied, machen das die Alten schlechter als die Jungen? Wir haben ja Patienten, die sind um die 20, um die 30, um die 40, um die 50, um die 60, um die 70. Und hier haben wir geguckt, das Sprachverstehen nach 6 und 12 Monaten. Das hier sind die 20er, das sind die 30er, die 40er, die 50er, die 60er, die 70er. Und was Sie sehen, die machen das im Prinzip alle gleich gut. Das heißt, auch der alte Mensch im Alter um die 70 macht es im Sprachverstehen mit einem Cochlea-Implantat genauso gut wie ein jüngerer Mensch. Training und Motivation sind da die Grundvoraussetzungen, ganz klar. Jetzt habe ich Ihnen viel erzählt, jetzt kommen wir mal tatsächlich zum Titel. Nicht nur Hörrehabilitation, sondern beidohriges Hören. Wenn wir beidohriges Hören anschauen, gibt es so ein paar Effekte, die man kennen sollte oder die ich Ihnen einfach mal ein bisschen näher bringen möchte. Also binaurales Hören heißt mit beiden Ohren hören und es verrechnen können. Und da gibt es ein paar Effekte. Das erste hört sich total komisch an, Squelch-Effekt. Das ist natürlich ein englisch-amerikanisches Wort. Man kann es eigentlich kaum übersetzen. Es bezeichnet die Verbesserung des Sprachverstehens, wenn ich mit beiden Ohren Signale aufnehme. Wie kommt es? Weil mein Gehirn, das was zwischen den Ohren ist, in der Lage ist, die Dinge, die ankommen, zu analysieren und zu sagen, ah, das ist wichtig, das ist unwichtig, ich verstärke das Wichtige und unterdrücke das Rauschen. Sogenannte zentrale Rauschunterdrückung, etwas, was im Hirn stattfindet. Das kann man aber nur mit zwei Ohren. Wenn Sie sich jetzt spaßeshalber einfach mal zwischendurch ein Ohr zuhalten, eins nur, dann merken Sie, ah, das klingt jetzt alles ein bisschen blöd, ich kann es nicht so gut verstehen, ich habe auch das Gefühl, die Frequenzen kommen nicht so gut rüber. Es klingt alles ein bisschen anders. Wenn Sie jetzt wieder aufmachen und hören, klingt es voll, es klingt satt. Das ist der Effekt, den Sie gerade ausprobiert haben. Summationseffekt. Das bedeutet, mit einem Ohr höre ich die Lautstärke so, mit dem anderen Ohr höre ich die Lautstärke so, höre ich mit beiden zusammen, höre ich so. Ich höre lauter. Wiederum auch ein Effekt, wenn beide Dinge zusammenkommen. Kopfschatteneffekt ist ein physikalischer Effekt, den wir uns zunutze machen, wenn wir zwei Ohren haben. Ein Geräusch, das von hier kommt, ist schnell und lauter an dem Ohr als an diesem Ohr. Das heißt, dieses Ohr liegt in einem Schatten. Wenn ich jetzt hier angesprochen werde, stört mich dieser Störlärm überhaupt nicht. Weil dieses Ohr quasi im Schatten liegt und damit geschützt ist. Lärm braucht eine gewisse Zeit, genauso wie Sprache, um zum einen und zum anderen Ohr zu kommen. Und unser Gehirn kann es verrechnen. Deswegen ist es zum Beispiel bei den Cochlea-Implantaten so, dass heute der Trend dahin geht, dass man sagt, beidohriges CI. Und da gibt es eine Riesenuntersuchung von Schäfer und Mitarbeitern, der zeigen konnte, ja, nicht nur Menschen mit zwei Ohren, nicht nur Menschen mit zwei Hörgeräten, auch Menschen mit zwei Cochlea-Implantaten können diese ganzen Vorteile, die ich Ihnen beschrieben habe, zentrale Rauschunterdrückung, Summation, das lautere Hören, und natürlich den physikalischen Kopfschatteneffekt ausnutzen. Und sie haben letztlich auch Vorteile, wenn man auf der einen Seite mehr schlecht als recht ein Hörgerät hat und hier ein CI. Auch wenn diese, die ein Hörgerät auf der einen, ein CI auf der anderen tragen, viel besser dran sind, als wenn sie nur ein CI hätten und ein taubes Ohr. Also es gibt so eine Art Abstufung. Die Kostenträger. Ich will Ihnen gar nicht verhehlen, dass eine CI-Versorgung auch Geld kostet. Es geht ja auch um viel Geld. Die Operation, das Implantat kosten Geld. Die Kostenträger sagen, ja, ein CI reicht, ein Ohr reicht. Sie akzeptieren es in gewissen Situationen, wenn krankheitsbedingt die Ohren ausfallen nach einer Hirnhautentzündung und die Hörschnecke droht zu verknöchern, dann sagen sie, okay, ist schon recht. Das heißt, die Patienten, die ein zweites CI möchten, müssen das sagen und wir müssen einen Antrag an die Kasse stellen und dann wird er erstmal bei Erwachsenen abgelehnt, dann geht es vielleicht bis vor Sozialgericht. Aber ganz klar, wer ein zweites CI möchte, kriegt im Regelfall auch eins. Bei Kindern ist die Situation einfacher, da sind die Krankenkassen sehr viel offener, wenn wir sagen, wir brauchen ein zweites CI, Hörgerät reicht nicht mehr auf dem zweiten Ohr, sodass da den Anträgen sehr schnell zugestimmt wird. Dennoch, nur ein Viertel unserer CI-Patienten haben zwei CIs. Drei Viertel haben keins. Und bei den zweiten CIs muss man auch klar sagen, sind die Mehrheit tatsächlich Kinder. Wenn wir jetzt schauen, wir haben ganz viel jetzt über Schwerhörigkeit gesprochen, über Hörgeräte, eigentlich immer über ein Betroffensein beider Ohren und wir haben über bilaterales Hören gesprochen. Lassen Sie uns nochmal auf das einohrige Hören eingehen. Dass eine beidseitige Schwerhörigkeit mit Hörgeräten versorgt wird, ist klar. Dass eine beidseitige Taubheit mit dem CI versorgt wird, ist klar. Was ist mit einem einseitig schlechten Hören? Wenn ich nur ein Ohr habe, bedeutet es ja, dass der Schall auf der einen Seite laut ist und auf der anderen Seite, auf dem schlechten Ohr, nichts wirklich ankommt. Das Schallfeld ist begrenzt. Ich kann mit einem Ohr nicht vernünftig lokalisieren. Wenn Sie mir also folgen, wenn ich hier ständig auf und ab renne, dann folgen Sie mir zwar auch mit den Ohren, aber ich hoffe, dass die Stereo sind, dann haben Sie auch eine Chance, meine Stimme zu hören und allein mit geschlossenen Augen zu wissen, wo bin ich im Raum.
Im Straßenverkehr ist entscheidend, dass sie lokalisieren können, weil sie wollen wissen, wo die Hupe hinterherkommt oder wo dieser blöde Fahrradfahrer jetzt klingelt, den sie einmal nur kurz gehört haben, wo sie Angst haben, dass er sie gleich über den Haufen fährt. Ein in Freiburg nicht seltenes Szenario. Und was ist im Störlärm? Was ist, wenn viele um sie herum sind und sprechen? Dann haben sie eben nicht, ich sag mal, die volle Kuppel des Hörens, sondern sie sind einseitig. Sie sind, ein Patient hat es uns gesagt, der auf einem Ohr ertaubt war und auf dem anderen normalhörend. Ich fühle mich nur noch halb. Und das Sprachverstehen wird auch mit einem schlechten Ohr deutlich reduziert. Wie gesagt, die schwierige Situation ist dann, wenn Sprache von der tauben Seite kommt und sie sollen nun im Störlärm anfangen zu verstehen. Eine irre belastende Situation. Die Beeinträchtigung der Binauralität bedeutet auch, dass wir nicht mehr in der Lage sind, das Unwichtige vom Wichtigen zu trennen. Das geht eben nur mit zwei Ohren. Warum erzähle ich Ihnen das? Diese Erfahrung, die man hat aus der Versorgung mit Hörgeräten, aus der Versorgung mit Cochlea-Implantaten, sind auch wichtig für Patienten, die auf einem Ohr nur hören, die also einseitig taub sind. Und die Frage ist, ist es denn überhaupt sinnvoll, über auditorische Rehabilitation zu sprechen, wenn ich doch ein gutes Ohr habe? Doch ist es, sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Bis zu 90% sagen, unabhängig vom Alter, dass sie Probleme beim Verstehen im Störlärm haben. Etwa 40% der Kinder mit einer einseitigen Taubheit brauchen Nachhilfeunterricht. Ein Drittel der Kinder müssen im Vergleich zu Normalhörenden ein- oder mehrmals die Schulklasse wiederholen. Das ist ein signifikantes Problem. Kopfschmerzen und Stress, Isolation. Auch bei einseitiger Taubheit, psychische Probleme. Lassen Sie mich da noch mal kurz darauf eingehen. Ich bräuchte mal das Mikro. Wie sieht es denn aus, wenn jemand schwerhörig ist und älter ist und er ist isoliert? Und das kann sein durch eine einseitige Taubheit, das kann auch sein durch eine beidseitige Taubheit. Dann haben wir jemanden vielleicht im Altersheim, der ist schwerhörig und er kann nicht kommunizieren, nicht mit den Angehörigen und nicht mit den Pflegenden im Altersheim. Und dann wissen wir auch noch alle, es gibt ja auch noch die Situation, wenn wir alt werden, haben wir eigentlich unerhebliches Risiko, dement zu werden. Ich bin ganz froh, dass heute mein Kollege, der Herr Dr. Rainer Beck, hier ist, der in der Abteilung Phoniatrie und Pädiatrologie arbeitet, Rainer, und sich auch beschäftigt mit den Auswirkungen von Schwerhörigkeit, wenn es um psychologische Probleme geht, wenn es um Stress und Isolation geht und letztlich auch um Demenz. Du bist da auch in der Sprechstunde in Zusammenarbeit mit der Neurologie involviert. Was ist dein Eindruck? Wie wirkt sich denn Schwerhörigkeit auf jemanden aus, der, ich sag mal, so ein bisschen dement ist, wo man sagt, er hat so ein bisschen den Anfang und der ist schwerhörig und wird durch Hörgeräte versorgt. Was passiert?
Also ich habe das große Glück, dass mir gegenüber im Flur die Fachabteilung ist, die sich mit den Schwierigkeiten von alten und dem älteren Menschen beschäftigt. Und deswegen diskutieren wir da auch oft drüber, was mit den Patienten nun ist und wie die Verläufe so sind. Und was man ganz klar sieht, ist, dass durch die Schwerhörigkeit natürlich die Kommunikation abnimmt. Das stört mal den Ehepartner. Das macht dann auch, dass man weniger unterwegs ist und weniger rausgeht. Aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass das Hirn weniger zu tun bekommt. Der Mensch an sich ist ein soziales Wesen. Unsere ganze Struktur ist darauf hin ausgerichtet, mit anderen zu kommunizieren, Kontakt aufzunehmen, immer wieder zu lernen. Und wenn wir zu Hause sitzen und weniger kommunizieren, weil wir Schwierigkeiten haben mit dem Hören, aber zum Beispiel auch Schwierigkeiten mit dem Sprechen haben, dann ist unser Hirn weniger gefordert. Und es führt dazu, dass die Dinge, die relevant sind, um neue Informationen zu verarbeiten, aber auch unsere Merkfähigkeit, nicht das Training bekommen, wie sie es eigentlich bekommen sollten und wie wir es alle den ganzen Tag ja eigentlich nebenbei mitbekommen, weil wir uns ständig mit anderen Leuten unterhalten. Das heißt, Patienten, die schlecht hören, haben ein deutlich höheres Risiko, auch eine Demenz zu bekommen oder dass die Demenz deutlich schneller fortschreitet. Deswegen ist auch da ganz wichtig, früh Hörgeräte zu verwenden.
Punkt. Rainer, herzlichen Dank. Ich denke, das war nochmal ein ganz wichtiger Punkt, über den man sich klar sein muss, auch wenn es um Schwerhörigkeiten geht, was unsere Aufgaben sind. Einseitig, beidseitig, völlig wurscht. Soziale Isolation, psychische Probleme, muss man absolut ernst nehmen. Kommen wir nochmal zum Thema der einseitigen Taubheit zurück. Jetzt haben wir also jemanden, der einseitig nicht hört und auf der anderen Seite ganz gut hört. Und als ich angefangen habe mit Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, dann hieß die Therapie in diesen Fällen nichts. Nichts tun, hat doch ein Ohr, reicht, können wir sowieso nichts machen, fertig. Dann hat man sogenannte Cross-Hörgeräte entwickelt. Diese Hörgeräte bedeuten, auf der Taubenseite ist ein Hörgerät und mit Funk oder mit Kabel wird die Information auf die andere Seite übergeleitet. Auch hier muss nun ein Gerät getragen werden und ich kriege auf das gesunde Ohr die Information von beiden Seiten. Die meisten Patienten finden das ziemlich ätzend, die mögen das gar nicht, vor allem weil das gute Ohr verstopft wird. Die nächste Möglichkeit sind Cross-Hörgeräte, die funktionieren über die Knochenleitung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben von den Knochen verankerten mit Schraube bis zu dem teilimplantierbaren der Knochenbrücke, Bone Bridge, die ich Ihnen vorhin gezeigt hatte. Und dann hat man gesehen, so ab 2008 und folgende, hallo, es gibt auch ein Cochlea-Implant für einseitig Taube. Und da haben die meisten Leute gesagt, und das ist so ähnlich, es erinnert mich an die Diskussion CI, kann ein Cochlea-Implant bei Kindern funktionieren? Berühmte Physiologen haben gesagt, in den 80er Jahren, ein Cochlea-Implant bei einem Kind kann nicht funktionieren. Das ist total unmöglich. Dieser sehr berühmte Physiologe aus Frankfurt wurde dann später zu einem Verfechter der frühzeitigen, beidseitigen CI-Versorgung bei Kindern. Also vom Saulus zum Paulus. Und hier, in dieser Situation, hat man gesagt, CI bei einseitiger Taubheit und Normalgehör, das schafft das Gehirn nicht. Das kann ja nicht funktionieren. Diese Arbeitsgruppe von Vermeere, die es eigentlich angefangen haben, eine kleine Gruppe in Koblenz, hier dann in Deutschland und schlussendlich wir hier in Freiburg haben eine sehr große Untersuchung aufgezogen und das haben wir gesehen, hallo, es geht doch. Es geht auch um CI. Das soll Ihnen nur noch mal zeigen, wie das beim Taubenohr mit dem Crosshörgerät funktioniert, sei es über Luft oder über Knochen, wird alle Informationen auf das gesunde Ohr gebracht. Das hier wird ignoriert. Diese Lösungen nennt man Pseudostereophon. Das heißt, ich höre nur scheinbar auf beiden Ohren. Pseudo. Und die einzige Art und Weise, tatsächlich zu stimulieren, beide Ohren, ist, wenn ich mich wirklich dieses Ohres annehme. Und wenn es taub ist, haben wir die einzige Chance über eine CI-Versorgung. Lassen Sie sich nicht erschrecken. Wir gehen sehr langsam durch dieses Dia und ich versuche Ihnen zu zeigen, was der Effekt und der Vergleich zwischen den Versorgungsmöglichkeiten bei einseitiger Taubheit sind. Wir haben jetzt hier auf der ersten Situation einen Test gemacht mit diesem Cross-Hörgerät, das heißt zwei Geräte, entweder über Kabel oder über Funk, mit dem Baha, dem Knochenverankerten und dem CI. Und die Situation war, Störlärm kam auf das gute Ohr, die Informationssprache auf das taube Ohr. Das ist die schwierigste Situation. Und was wir da sehen, ist ganz klar, dass die Cochlea-Implant-Patienten nach 12 Monaten hier 50% im Median verstehen und sie machen es signifikant besser als diese pseudostereophonen Versorgungsmöglichkeiten mit Cross oder Baha. Wenn beides von vorne kommt, Sprache und Lärm trifft auf beide Seiten normal hörend und taubes Ohr. Auch hier sehen wir den signifikanten Vorteil bei der Versorgung und dem Ansprechen dieses tauben Ohres, der elektrischen Stimulation mit dem CI. Kommt andere Richtung, die einfache Sprache aufs gute Ohr und Lärm hier drauf, dann haben die Leute mit den pseudostereophonen Lösungen das Problem, dass der Störlärm natürlich wieder aufs gute Ohr dazukommt und das Ganze stört.
Da kommt ja jetzt beides hin. Da kommt die Sprache von dieser Seite und der Störlärm von der Seite auch noch dazu. Darum sind die signifikant schlechter als die Patienten mit dem CI. Die können das nämlich trennen. Und in der Lokalisation, da ist der Fehler aufgetragen. Das heißt, weniger ist besser. Das heißt, die Frage, habe ich ein Richtungsgehör oder habe ich es nicht? Auch hier sehen Sie mit dem CI, haben Sie wieder ein Richtungsgehör. Das heißt, die Elektrostimulation eines Ohres kann bei Normalhörigkeit des zweiten Ohres Richtungsgehör wiederherstellen. Tinnitus ist ein Problem, den haben wir ganz kurz vorhin erwähnt, das ganz, ganz häufig auftritt bei Patienten mit einer einseitigen Taubheit. Unerträglicher Tinnitus, Ohr ist ausgefallen, ich verstehe nichts mehr, Ohrgeräusche. Und was man gesehen hat, im Gegensatz zu den anderen Versorgungsmöglichkeiten, wenn Sie den Sprachprozessor tragen, das ist die Situation in der Mitte, dann ist das Ohrgeräusch signifikant weniger, als wenn Sie das Ohr nicht versorgt haben. Das heißt, die Elektrostimulation mit dem CI reduziert den nicht unerheblichen Tinnitus, wenn er getragen wird, wenn das Ohr angesprochen wird, wenn elektrisch stimuliert wird. Das ist ein wunderbarer Nebeneffekt, der für viele Patienten extrem positiv ist. Und wenn ich jetzt die Selbsteinschätzung mal anschaue, wenn wir Patienten mit CI versorgen, wie sehen die sich denn, was ihre Belastungen und so weiter angeht, dann sehen wir, dass sie nach einem Jahr in der Reha sowohl, insbesondere was die Belastung der Familie, die Lebensbewältigung, Krankheitsakzeptanz, Selbsteinschätzung vor allem auch sehen, dass sie in die Werte derer kommen, die nicht schwerhörig sind. Ich verdanke dieses Dia der Frau Kirchem, die bei uns am Implantzentrum die psychologische Beratung durchführt. Und wie ist es bei Kindern? Wir haben in erster Linie jetzt gezeigt, Erwachsenenergebnisse. Und was ist mit Kindern? Es gibt bisher wenige Kinder mit einseitiger Taubheit, die versorgt sind. Und wenn ich mir das angucke, wie die das machen, vor Operationen im Sprachverstehen nach 6 und 12 Monaten, dann machen die das super. Und wenn ich mir die Lokalisation angucke, hier ist jetzt mehr besser. Das sind die mittleren Ergebnisse von 22 Erwachsenen. Und Kind 1, Kind 2, das diesen Test, weil schon alt genug, machen konnten, die machen das mindestens genauso gut wie die Erwachsenen. Mindestens. Kinder sind ja noch flotter im Lernen, haben noch mehr Plastizität im Bereich des Gehirns. Auch Kinder können diese maximale Asymmetrie, diesen maximalen Unterschied, normales Gehör auf der einen, elektrische Stimulation auf der anderen Seite verarbeiten. Ich komme zum Fazit. Mit dem zweiten hört man besser. Schwerhörigkeit muss man ernst nehmen. Eine Therapie kausal, das heißt zur Wiederherstellung der Sinneszellen, ist leider nicht möglich. Das heißt, wir behandeln das Symptom Schwerhörigkeit und das muss man auch tun. Entsprechend Hörgeräteversorgung, vielleicht der Einsatz implantierbarer Hörgeräte oder Cochlea-Implantate. Und dafür gilt, früher ist besser. 2 ist besser als 1. Warum? Weil es um Integration geht, weil es um Inklusion geht und weil es um Vermeidung von Isolation geht. Bilateral, wenn möglich, wenn irgend möglich, beidseitig. Und neu haben wir heute die Versorgungsoption bei einseitiger Taubheit. Wobei man sagen muss, dass die pseudostereophonen Lösungen nicht schlecht sind, aber sie sind dem Cochlea-Implantat deutlich unterlegen. Sie können aber im Einzelfall beispielsweise, weil durch eine Operation kein Hörnerv mehr vorhanden ist oder gar kein Ohr mehr da ist, es ist wegoperiert, weil da vielleicht ein Tumor war, durchaus indiziert sein. Und grundsätzlich können wir sagen, eine binaurale, eine beidohrige Rehabilitation, auch bei einseitiger Schwerhörigkeit oder Taubheit, ist möglich und sinnvoll. Ich darf mit den Worten schließen, die Immanuel Kant zugeschrieben werden: Nicht sehen können, trennt von den Dingen, nicht hören, trennt von den Menschen. Herzlichen Dank.